Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn Sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
Zip FM,
das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen bei der Dienstagsausgabe von Zip FM. In der kommenden halben Stunde werden vier Beiträge von unterschiedlichen freien Radios zu hören sein. Die Themen: Am vergangenen Wochenende waren schon wieder viele Menschen auf der Straße, um ihren Unmut zu zeigen. 100.000 Menschen insgesamt sollen es bundesweit gewesen sein. Aufgerufen hat der DGB. Warum so viele Menschen auf die Straße gingen, das hören wir zu Beginn der Sendung. Des Weiteren hören wir einen Kommentar zu dem Brandanschlag in Sachsen, genau in Limbach-Oberfrohna. Nazis haben ein Haus angegriffen. Wie und warum und wie das gesellschaftliche Klima dazu beitrug, in circa 7 Minuten. Anfang November haben die Castor-Gegnerinnen und Castor-Gegner Verschiedenes erreicht. Der Castor-Transport war sehr, sehr teuer. Der Castor hat sehr lange gebraucht und, vielleicht mit am wichtigsten, das Thema Atomkraft ist noch mehr als zuvor überall heiß diskutiert. Inzwischen soll unter anderem darüber nachgedacht werden, ob es andere Standorte als Gorleben gibt, die als Endlager für hochradioaktive Abfälle geeignet sind. Falls es denn irgendwo etwas wie ein sicheres Endlager geben kann. Denn auch wenn keine AKWs mehr laufen würden, der Müll der vergangenen Jahre ist trotzdem noch da. Nun ist in der Schweiz, nahe der deutschen Grenze, ein Endlager geplant. Ob das dort sicher ist? Und was sagen die angrenzenden Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg dazu? Und am Schluss unserer Sendung schließen wir einen Kreis mit dem Anfang von ZipFM. Am Wochenende gingen ja 100.000 Menschen auf die Straße, aufgerufen vom DGB, um soziale Missstände aufzuzeigen. Am Schluss dieser Sendung hören wir einen Kommentar zu den Verschönerungen der Arbeitslosenzahlen, die eigentlich die soziale Lage beruhigen sollte. Beginnen wir mit dem vergangenen Wochenende. Etwa 100.000 Menschen gingen bundesweit auf die Straße, um gegen eine Politik zu demonstrieren, in der mächtige Interessengruppen mit ihrem Geld, mit ihrer Macht und mit ihrem Einfluss die Richtlinien der Politik bestimmen. So IG Metall-Chef Huber. Nach Nürnberg zum Beispiel kamen durch die bayernweite Mobilisierung 30.000 Menschen angereist und versammelten sich Medienberichten zufolge zur größten Demonstration in Nürnberg seit Jahrzehnten. Radio Z aus Nürnberg sprach mit Jürgen Göppner, dem Verdi-Bezirksvorsitzenden.
Wir sind sehr zufrieden mit diesem Aktionstag. Wir hatten auch die letzten Tage vorher gespürt, dass es ein großes Protestpotenzial gibt, das auch ein deutliches Signal Richtung Berlin setzen wollte. Und somit sind wir total zufrieden mit dem, was wir am Samstag hier durchführen konnten. Wir sind davon ausgegangen, es war unser Ziel, 20.000 hier in Nürnberg zu erreichen, dass wir jetzt über 30.000 waren. Das ist ein Riesenerfolg, macht aber auch deutlich, dass der Unmut in der Bevölkerung relativ groß ist.
Welche inhaltlichen Schwerpunkte bzw. welche Stoßrichtung wurde denn bei der Demo in Nürnberg gesetzt?
Also es gab eine Reihe von Schwerpunkten. Alles lässt sich letztendlich mit der Überschrift versehen gegen die unsoziale Politik der Bundesregierung. Ich darf ein paar Themen stichpunktartig nennen. Das ist das Thema Rente mit 67, das ist die Frage solidarische Finanzierung des Gesundheitswesens, Erhalt der Parität, das ist das Thema gleiche Arbeit, gleicher Lohn, Reduzierung Leiharbeit, das ist das Thema gute Versorgung im Alter, das ist aber auch das Thema Bildung und Ausbildungschancen für junge Menschen.
Großdemonstrationen fanden ja jetzt nicht nur in Nürnberg statt, sondern auch in Stuttgart, Dortmund und Erfurt. Wie viele Menschen waren denn Ihrer Zählung nach insgesamt auf der Straße und was für einen Eindruck haben Sie denn insgesamt bundesweit von den Demonstrationen?
Also nach den uns vorliegenden Informationen waren es ca. 100.000 Menschen, die am Wochenende auf der Straße waren. Ich denke, das macht deutlich, dass sich eine Bewegung entwickelt in unserem Land. Dazu gehören natürlich neben den genannten Themen sicherlich auch Themen wie die Auseinandersetzung um Stuttgart 21 oder die Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke. die deutlich machen, es ist ein hohes Protestpotenzial vorhanden und ich denke, die politisch Verantwortlichen im Land und in Berlin sollten das auch deutlich zur Kenntnis nehmen. Wir werden auch weitermachen. Das vom vergangenen Samstag war ein vorläufiger Zwischenhöhepunkt. Ich denke, wir werden jetzt dieses Protestpotenzial nutzen. Wir werden unsere Aktivitäten weiterhin in die Betriebe, in die Verwaltungen, aber auch auf Straßen und öffentliche Plätze tragen.
War es denn eine bewusste Entscheidung, keine Großdemonstration in Berlin selber durchzuführen, wo ja eigentlich so die Hauptverantwortlichen sitzen?
Ja, das ist zunächst eine Entscheidung gewesen, dezentral es in Deutschland durchzuführen. Es wird unter Umständen sicherlich irgendwann auch nochmal zu einer großen gemeinsamen Aktion in Berlin kommen. Aber ich denke, das ist auch mal ganz wichtig, dass wir uns dezentral aufstellen bei solchen Aktivitäten und der Erfolg gibt uns auch recht.
Wie stellt ihr euch denn jetzt als Gewerkschaft so ein weitergehendes Vorgehen vor? Sie hatten jetzt schon eben gemeint, der Druck auf der Straße muss nochmal steigen. Wie schaut da so ein weiteres Vorgehen aus?
Ja, wir müssen jetzt die nächsten Wochen und Monate dazu nutzen, in den Betrieben, in den Verwaltungen, aber auch in der Öffentlichkeit zunächst weiter zu informieren, aufzuklären und damit auch die Mobilisierung zu steigern. Es gibt eine Reihe von Verbündeten, von Organisationen, Verbänden, Parteien, aber auch die beiden großen Kirchen, die sich hier deutlich erklärt haben in den letzten Wochen und Monaten und auch gesagt haben, die unsoziale Politik der schwarz-gelben Regierung muss verändert werden.
Gab es denn jetzt seit Samstag schon von Seiten der Politik Reaktionen auf die Massendemonstrationen?
Es gab leider noch keine Reaktionen. Ich muss allerdings sagen, ich habe mir jetzt auch nichts anderes erwartet. Ich denke, man hat sehr wohl zur Kenntnis genommen, dass viele Menschen auf der Straße waren. Aber wir müssen jetzt den Druck erhöhen und das ist für mich so eine Eskalationsstrategie, auch die nächsten Wochen und Monate entsprechend zu nutzen. Ich war jetzt nicht ganz so blauäugig, dass die Einmaligkeit des vergangenen Samstags dazu führen wird, dass die Berliner Regierungskoalition sagen wird, wir ändern unsere Politik. Aber ich glaube, man hat sehr wohl zur Kenntnis genommen, dass ein Unmut in der Bevölkerung vorhanden ist. Das hat man ja mit Sicherheit auch deutlich gespürt, eben über die schon erwähnte Auseinandersetzung Stuttgart 21 oder Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke. Alles Punkte, die die Menschen in unserem Land bewegen. Und ich denke, um in dieser Sprachlichkeit zu bleiben, die Menschen bewegen, die Menschen werden auch etwas bewegen. Und das wird man sicherlich spüren in Berlin.
Jetzt wird in Berlin am 26. November eine Aktion unter dem Motto Sparpaket stoppen, Bundestag belagern geplant. Organisiert wird das Ganze von dem Bündnis Wir zahlen nicht für eure Krise. Dabei soll die Bannmeile um den Bundestag eingedrungen werden und versucht werden, darüber eben den Druck weiter zu erhöhen. Wie stehen denn die Gewerkschaft zu so einer Aktion?
Also zunächst halte ich diese Art der Demonstration durchaus für legitim. Es ist eine neue Form. Man wird sicherlich gucken müssen, wie die Ordnungsbehörden damit umgehen. Inwieweit wir jetzt hier aus Nürnberg zu dieser Aktion aufrufen, das ist heute noch nicht klar. Aber es steht natürlich jedem unserer Mitglieder, aber jedem Bürger natürlich frei, sich an dieser Maßnahme zu beteiligen.
Das war der Verdi-Bezirksvorsitzende Jürgen Göppner mit einer Einschätzung zur Großdemonstration am Samstag in Nürnberg. Dort hatten nach Gewerkschaftsangaben ca. 30.000 TeilnehmerInnen demonstriert. Bundesweit gingen bei verschiedenen Kundgebungen des DGB ca. 100.000 Menschen auf die Straße, um gegen die Kürzungspolitik der Bundesregierung zu demonstrieren. Nun darf man gespannt sein, ob die Proteste von Seiten der Politik überhaupt zur Kenntnis genommen wurden und wie die zukünftige Strategie der Gewerkschaften aussieht. In der Nacht von Freitag auf Samstag erlitt die alternative Jugendszene in Limbach-Oberfrohnah den bislang schwersten Rückschlag ihrer dreijährigen Vereinsgeschichte. Kurz nach 23 Uhr brannte das Erdgeschoss in der Dorotheenstraße 40, dem Sitz der sozialen und politischen Bildungsvereinigung LOEV, kurz Schwarzer Peter. Ein Brandsatz war durch eines der zur Hauptstraße gelegenen Fenster geworfen worden und entfachte das Feuer, welches in zwei Räumen wütete. Sämtliches Mobiliar und sonstige Gegenstände im Inneren fielen den Flammen zu Opfer. Die Fenstergläser sind komplett geborsten und müssen vorübergehend durch Holzplatten ersetzt werden. Aus der Decke der vom Feuer betroffenen Zimmer brachen verbrannte Holzbalken, weshalb die Fußböden in den darüberliegenden Räumen in der ersten Etage Einsturz gefährdet und somit nicht mehr betretbar sind. Anwohner hatten der Feuerwehr den Brand gemeldet, deren zügiger Einsatz dann verhinderte, dass die Flammen auf die bewohnte Hälfte des Doppelhauses übergriffen. Personen kamen nicht zu Schaden, doch einer der Vereinsräume ist komplett zerstört und 4 Personen aus dem Nachbarhaus mussten während der Löscharbeiten evakuiert werden. Schwer im Verdacht, das Feuer gelegt zu haben, steht eine Gruppe von etwa 15 Personen, die sich, kurz bevor das Feuer ausbrach, vor dem Vereinshaus versammelt hatten. So berichtet es zumindest ein Nachbar, dem die Horde nicht geheuer war. Er entdeckte die Flammen zuerst und alarmierte sofort die Feuerwehr, welche die Löscharbeiten schnell aufnahm. Dem Feuer in der Dorotheenstraße ging ein gewalttätiger Übergriff in der Innenstadt voraus, bei dem Mitglieder des Jugendclubs von bekannten Nazischlägern auf offener Straße attackiert worden waren. Ein Kommentar zu dem Brandanschlag und zu den Verhältnissen in Oberfrohna von Radio T aus Leipzig.
Seit nunmehr 3 Jahren stellt sich die Situation für alternative Jugendliche in dem nahe Chemnitz gelegenen Limbach-Oberfrohna gleich schlimm dar. In besorgniserregender Regelmäßigkeit werden sie zum Ziel gewalttätiger Übergriffe von Nazis. Sei es, dass sie wie in der Nacht von Freitag zu Sonnabend abends auf offener Straße angegriffen werden. Sei es, dass sie auf dem Stadtfest bedroht und dann verletzt werden. Sei es, dass sie in der Schule gemobbt und misshandelt werden. Auch die beiden Domizile der Jugendlichen vom Schwarzen Peter blieben nie verschont. Das erste Domizil mussten die Jugendlichen gar verlassen. Der Vermieter wollte und konnte angesichts der permanenten Sachbeschädigungen das Mietverhältnis nicht fortsetzen. Nun, da sie eigene Räumlichkeiten haben, splittern immer wieder Fensterscheiben, wird versucht, auf das Grundstück einzudringen, um zu randalieren, oder sammeln sich abends Nazis vor dem Gebäude und skandieren ihre Parolen. Nun sind große Teile der Räumlichkeiten einer Brandstiftung zum Opfer gefallen. Zerstört ist damit nicht nur die Arbeit der letzten Monate, in denen die Jugendlichen alles versuchten, das völlig heruntergekommene Haus instand zu setzen. Zerstört ist auch die Hoffnung, in absehbarer Zeit eigene Räumlichkeiten nutzen zu können. Eigene Räumlichkeiten, in denen sie sich geschützt aufhalten können. Und diesen Schutz braucht es in der Tat. Sie müssen zu Recht fürchten, sich in der Öffentlichkeit aufzuhalten. Sie selbst sagen: Wir haben das erwartet. Es war an diesem Abend abzusehen, dass etwas passieren wird, nachdem mehrere Nazi-Gruppen durch die Stadt zogen. Der Polizei haben wir das gesagt. Bewahrt aber hat es sie auch diese Nacht nicht. Die Reaktionen von offizieller Seite sind in ebenso unangenehmer Regelmäßigkeit geradezu haarsträubend. Da gibt es Anzeigen durch die Polizei wegen Ruhestörung, weil die Jugendlichen die Fenster nach einem Angriff notdürftig mit Holz verschlagen. Da erkundigen sich schon mal Polizistinnen mit gezogener Waffe, ob sich die Mitglieder des Schwarzen Peters auch rechtmäßig in ihrem Haus aufhalten. Eine Mitteilung seitens der Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz-Erzgebirge war der Brandanschlag nicht wert. Die Blitzertipps für die kommende Woche haben da schon größere Aktualität. Immer wieder auch wird den betroffenen Jugendlichen eine Mitschuld unterstellt. Mindestens aber wird ihre Darstellung der Vorfälle angezweifelt. Und dabei scheint man sich sehr einig zu sein mit einigen Verantwortlichen im Ort. Die Polizei attestierte Limbach-Oberfrohna mehrfach, keine besonderen Auffälligkeiten aufzuweisen. Aus dem Rathaus und insbesondere aber aus der örtlichen CDU dringt es, man habe kein rechtes Problem. Hier setzt eine Deutung der Ereignisse an, die gewalttätige Auseinandersetzungen aus dem Kontext der Entstehung herausgelöst zu betrachten und sie als Auseinandersetzung zwischen linken und rechten Jugendlichen zu interpretieren. Mitgedacht ist dabei stets die Gleichsetzung des Agierens organisierter und loser Nazi-Gruppen mit dem Engagement des Schwarzen Peters, das grundverschiedener nicht sein könnte. Wenn es mal keine Übergriffe gibt, beteiligen sich die Jugendlichen des Vereins am kulturellen Leben in der Stadt und setzen sogar eigene Akzente. Sie suchen die offene Diskussion und erwarten dabei nur eines: endlich einmal ernst genommen zu werden. Die Nominierung für den diesjährigen Sächsischen Förderpreis für Demokratie schien eine solche Wertschätzung zu beinhalten. Doch kurz vor der Preisverleihung machte das sächsische Innenministerium die Unterzeichnung einer antiextremistischen Grundsatzerklärung zur Bedingung der Vergabe. Die Initiativen sollten demnach so getragen, in keinem Falle den Anschein zu erwecken, extremistischen Gruppen ideell oder materiell Vorschub zu leisten. Einer der beiden Preisträger, das Alternative Kultur- und Bildungszentrum AKUBITZ aus Pirna, lehnte daraufhin den Preis ab. Der Innenexperte der CDU-Landtagsfraktion sah daraufhin die Gefahr der Unterstützung krimineller Gruppen aufziehen und meinte, die Ablehnung entlarve das AKUBITZ. Der sächsische Innenminister zeigte sich ebenfalls schockiert. Einige Initiativen, ließ er verlauten, akzeptierten wohl Teile des Grundgesetzes nicht. Das aber ist eine bewusste Fehlinterpretation des Geschehenen und kann nur erklärt werden mit einem grundlegenden Unbehagen gegenüber kritischen Initiativen. Pikant ist dabei, dass Innenminister Ulbich vor seiner Amtsübernahme in der Landesregierung Oberbürgermeister in Pirna war, in der sächsischen Schweiz also, die durch anhaltende Nazi-Aktivitäten traurige Berühmtheit erlangte. Er scheint nicht nur vergessen zu haben, wer sich in seinem ehemaligen Wirkungsbereich für Menschenrechte einsetzt und so aktiv gegen Nazi-Strukturen und menschenfeindliche Einstellungen wird, er scheint auch der hohlen Phrase vom Extremismus jeglicher Art das Wort zu reden, die letztlich zur Stigmatisierung der Initiativen führt, die der Demokratieförderpreis doch eigentlich unterstützen wollte. Und diese große Erzählung von der breiten demokratischen Mitte und den kleinen extremen Rändern geht nicht nur völlig an der Realität vorbei. Sie leistet einer Diffamierung Vorschub, der sich die alternativen Jugendlichen in Limbach-Oberfrohna seit Jahren erwehren müssen, die sie zu quasi Vogelfreien macht und durch die sich die Nazis im Ort noch bestärkt fühlen können. Bisher fand die Verwaltungsspitze kein Wort des Bedauerns oder der Solidarität. Das könnte sich nun ändern. Ein erster Schritt, immerhin. Zurück in Limbach-Oberfrohna. Während sie den Schutt beräumen, lachen Daniel und die anderen. Sie wollen weitermachen. Und dafür sind sie nur zu bewundern.
Im schweizerischen Benken nahe Schaffhausen soll ein Endlager für hochradioaktiven Müll entstehen. Die Tonschicht, in die der strahlende Müll eingelagert werden soll, ist in etwa so dick wie die Tonschicht in Baden-Württemberg und in Bayern. Laut diesen beiden Landesregierungen jedoch sind die Tonschichten ungeeignet für die Endlagerung. Beide Länder wehren sich aber nicht gegen die Pläne in der angrenzenden Schweiz. Axel Mayer zum gemeinsamen Brief von BUND Südlicher Oberrhein und der Schweizer Initiative Nie wieder Atomkraftwerke an die baden-württembergische Umweltministerin und zum Vorschlag, deutschen Atommüll nach Russland zu fahren.
Wohin mit dem Atommüll? Gerade nach den heftigen Protesten gegen den Castortransport ins wendländische Gorleben wieder ein heiß diskutiertes Thema. Immer weniger lässt sich bestreiten, dass aus geologischen Gründen der Standort Gorleben nicht geeignet für ein Endlager des strahlenden Atommülls ist. Im schweizerischen Benken in Grenznähe am Hochrhein wird ein Endlager geplant. Die Tonschicht ist aber nur unwesentlich dicker als die Tonschicht in möglichen Endlagerstandorten in Bayern und Baden-Württemberg. Trotzdem wehren sich beide Bundesländer vehement gegen ein Endlager, tun aber gleichzeitig nichts gegen die Pläne in der Schweiz. Um die sich daraus ergebende Verwirrung zu klären, wenden sich der BUND Südlicher Oberrhein und die Schweizer Initiative Nie wieder Atomkraftwerke an die baden-württembergische Umweltministerin Tanja Gönner. Zum Thema im Studio von Radio Dreieckland ist nun Axel Mayer vom BUND. Axel, warum wehren sich Baden-Württemberg und Bayern nicht gegen das Endlager in der Schweiz, wenn doch die geologischen Gegebenheiten ähnlich wie in den beiden Bundesländern sind?
Also ich denke, der Hintergrund ist einfach schlicht der, in Baden-Württemberg und in Bayern stehen die meisten Atomkraftwerke. In Bayern und Baden-Württemberg wird mit Atomkraft die meiste Kohle gemacht. In Bayern und Baden-Württemberg sind die Abhängigkeiten und Verfilzungen zwischen Politik und zwischen Energiekonzernen am größten. Das heißt also, hier sind die Profite, aber die Landesregierungen in beiden Bundesländern, die würden ihren Atommüll natürlich lieber nach Norden abschieben. Sie hassen diese Debatte um mögliche Atommüllstandorte im eigenen Bundesland.
Und warum wehren die Schweizer sich nicht gegen ein solches Endlager?
Es gibt auch in der Schweiz einen Widerstand. Also einfach generell zum Thema Atomkraft und Atommüll. Es ist für uns, für den BUND, leicht zu sagen, wir wollen keine neuen Atomkraftwerke, wir wollen die alten abstellen, wir wollen keine Gefahrzeitverlängerung. Aber was wir natürlich nicht sagen können, ist, dass wir in Sachen Atommüll einfach den St. Florian preisen. Das heißt, die Menschheit ist generell zu schlecht, um Atommüll dauerhaft oberirdisch zu lagern. Das heißt, wir brauchen ein Endlager und dieses Endlager muss gut und sicher sein. Jetzt haben wir natürlich die Situation, wenn bei mir zu Hause die Badewanne überläuft, dann beginne ich nicht mit dem Aufwischen, sondern dann stelle ich den Wasserhahn ab. Laufzeitverlängerung bedeutet, dass einfach mehr Atommüll produziert wird. Und deswegen ist unsere generelle Forderung, Abschalten der Atomkraftwerke und dann müssen wir tatsächlich in ganz Deutschland nach einem möglichen Endlagerstandort suchen. Und da haben wir jetzt diese ganz spannende Geschichte. Wir haben in der Schweiz die dickste Schicht Opalinuszonen, die ist ungefähr 110 Meter dick. In Baden-Württemberg sind diese Schichten ähnlich, in Bayern auch. Und da gibt es jetzt was ganz Spannendes. Das heißt, die Schweizer Atomlobby, die sagt, diese 110 Meter dicke Schicht Opalinuszonen ist absolut gut geeignet, Atommüll zu lagern. Und in Baden-Württemberg sagt die Atomlobby, also unsere Schicht Opalinuszonen, die ist absolut ungeeignet, Atommüll zu lagern. Das heißt, das Gestein bestimmt das Bewusstsein. Das ist einfach so ein Widerspruch zwischen der baden-württembergischen und bayerischen und der Schweizer Argumentation. Und deswegen haben jetzt die NWA und der BUND diesen Brief geschrieben an unsere Umweltministerin Tanja Gönner.
Also in Baden-Württemberg und Bayern wollen die Regierungen ein Endlager der Bevölkerung nicht zumuten, die Schweizer Regierung aber doch.
Ja, und zwar in vergleichbaren geologischen Formationen. Und da kommt ja auch unsere Frage her. Gibt es jetzt zwischen einer 110 Meter dünnen Schicht Opalinuszonen in der Schweiz und einer 110 Meter dünnen Schicht Opalinuszonen in Baden-Württemberg und Bayern einen Unterschied? Und wenn, ist der geologisch oder ist er politisch bedingt? Das ist unsere Frage an Tanja Gönner und wir sind auf die Antwort sehr gespannt.
Das lässt sich wahrscheinlich relativ einfach beantworten mit der besteht ein politischer Unterschied.
Das möchte ich jetzt erstmal noch nicht sagen. Da warten wir jetzt erstmal die Antwort von Tanja Gönner ab. Aber sie ist geschickt. Also sie ist ja eine sehr geschickte Politikerin. Man merkt es immer wieder im Zusammenhang mit Stuttgart 21, mit Atomkraft. Sie ist eine der kommenden Stars bei der CDU. Und wir sind auf ihre Antwort gespannt.
Jetzt wurde bekannt, dass deutscher Atommüll demnächst in Russland endgelagert werden soll. Eine Lösung der Probleme?
Auf keinen Fall eine Lösung. Das heißt, dort, wo er hingehen soll, in diese Wiederaufarbeitungsanlage, das ist ein nukleares Katastrophengebiet. Dort hat es schwere Atomunfälle gegeben, dort ist die Umgebung verseucht und dort kann man Atommüll auf keinen Fall lagern. Wir brauchen tatsächlich eine gute Formation. Wir sollten schauen, dass wir die in Deutschland finden. Aber Atommüll jetzt einfach so nach Russland zu exportieren, nur weil dort der Widerstand möglicherweise geringer ist, das ist nicht zu akzeptieren.
Aber wenn die Region doch eh schon verseucht ist, dann kann man doch gleich richtig verseuchen, oder?
Das wäre jetzt nicht die klassische BUND-Argumentation. Wir wundern uns eher, dass sogenannte konservative Parteien, die ja für Werte sich einsetzen, dass die so ehrlich argumentieren, wie du mir jetzt gerade gegenüber argumentiert hast.
Ja, und der Atommüll, der fällt ja auch wirklich hier an. Gerade Baden-Württemberg und Bayern sind ja die Bundesländer mit den meisten AKWs in Deutschland.
Also keine Frage. Ich bin mir nicht sicher, ob Baden-Württemberg in Frage kommt. Ich bin der Meinung, wir müssen die Atomkraftwerke abstellen und dann müssen wir die besten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen dransetzen und die müssen dann sagen, wo sind in Deutschland die geeignetsten Endlagerformationen und wenn die dann vor meiner Tür wären, dann müsste ich das zähneknirschend akzeptieren. In der jetzigen Phase, wo neuer Atommüll produziert wird, wo immer mehr Atommüll produziert wird, denke ich, müssen wir erstmal schlicht Nein sagen und müssen uns gegen die Laufzeitverlängerung wehren.
Es muss ein neues Endlager abseits von Gorleben gesucht werden.
Es muss gesucht werden, aber noch wichtiger ist einfach die Atommüllproduktion zu verhindern. Einfach nochmal zur Dimension, dieser Atommüll muss 1 Million Jahre sicher gelagert werden. Ich will das mal an einem Beispiel veranschaulichen. Wenn der Pharao Cheops, der die Pyramide gebaut hat, wenn der ein Atomkraftwerk 4 Jahre lang betrieben hätte, dann wäre in diesem Atomkraftwerk, wären da 1000 Kilogramm Plutonium zusammengekommen. Von diesen 1000 Kilogramm Plutonium wären heute noch über 800 Kilogramm vorhanden. Und im Prinzip muss der Atommüll 1 Million Jahre lang sicher gelagert werden. Und deswegen brauchen wir tatsächlich eine gute Endlagerformation. Und da müssen wirklich sich kritische Wissenschaftlerinnen damit beschäftigen. Heute geht es in der Schweiz und in Gorleben eher darum, Akzeptanz zu schaffen. Da werden Endlagerstandorte durchgeprügelt, die nach Ansicht des BUND ungeeignet sind.
Und nun zu unserem letzten Thema und Kommentar dieser Sendung. Die Freude bei der Bundesregierung ist groß. Nur noch 3 Millionen Arbeitslose. Mit den statistischen Zahlen wird eifrig hausieren gegangen. Der Begriff vom Jobwunder macht bereits die Runde. Doch diese Statistik verschleiert die Wirklichkeit, meint die Kommentatorin von Radio Z aus Nürnberg, Angelika Schömig.
Frau von der Leyen hat die neuesten Arbeitslosenzahlen veröffentlicht. Höchstpersönlich liegen sie doch, laut von der Leyen, endlich unter 3 Millionen. Demgegenüber steht die Zahl der offenen Stellen circa 800.000. Na, das klingt doch gar nicht so schlecht, gerade mal 3 bis 4 Bewerber auf eine offene Stelle. Nur, was sind denn das für Zahlen? Man sollte doch glauben, die unter 3 Millionen wären die tatsächliche Zahl der Arbeitsplatzsuchenden. Zumindest wird das in den Medien so dargestellt. Aber so ist es nicht. Statistik ist ein heikles Thema. Nahezu jede gewünschte Zahl lässt sich errechnen, indem man einfach immer mehr Personengruppen nicht mehr mitzählt. Und bei der Arbeitslosenzahl hat man es wirklich auf die Spitze getrieben. Mittlerweile enthält sie nicht einmal mehr ein Drittel der tatsächlich Arbeitssuchenden. Nicht mitgezählt werden zum Beispiel Krankgeschriebene und Bezieher von Kranken- oder Verletztengeld, 1-Euro-Jobber, Bürgerarbeiter, über 58-Jährige, wenn sie länger als ein Jahr kein Stellenangebot von der AG bekommen haben, Opfer privater Arbeitsvermittler, Mini-, Midi-, Teilzeitjobber, sofern sie mehr als 15 Stunden in der Woche arbeiten, Vollzeitbeschäftigte, die dank Hungerlöhnen aufstocken müssen, Eltern, die keinen Betreuungsplatz für die Kinder finden, Menschen, die Angehörige pflegen, Opfer der Maßnahmenträger Beschäftigungstherapien wie Weiterbildungen, Übungsfirmen, Bewerbungstrainings, diverse Aufbewahranstalten wie Ü50-Projekte, Toys Company und so weiter. Die stille Reserve, die sich wegen zu hohen Einkommens der BG-Mitglieder, Vermögens, das erst verbraucht werden muss, oder einfach weggemobbt von Sachbearbeitern der Argen, nicht mehr arbeitslos melden. Diejenigen, die einen Antrag auf medizinische Reha oder Erwerbsunfähigkeitsrente gestellt haben. Alle, die die 58er-Regelung unterschrieben haben. Selbstständige Aufstocker, gesperrte Arbeitslose, junge Leute, die eine Ausbildungsstelle suchen. Arbeitserlaubnispflichtige Ausländer und deren Familienangehörige sowie Asylbewerber ohne Leistungsbezug. Erwerbslose in Umschulungen, Praktikanten, die Gratisarbeiter privater Firmen. Da jubelt Frau von der Leyen. So gut ist ihre Arbeitsmarktpolitik. Die Hungerlöhner, die 1-Euro-Jobber, die Bürgerarbeiter, die Praktikanten, sie alle werden von den Argen dazu gezwungen, diese Jobs anzunehmen. Hartz IV bekommen sie trotzdem, denn sie können ja nicht leben von dem bisschen Geld, wenn sie überhaupt etwas verdienen. Sie sind aus der Statistik draußen und darauf kommt es scheinbar an. Aber sie suchen natürlich weiterhin existenzsichernde Arbeit und es sind insgesamt rund 10 Millionen. Schon sieht die Gegenüberstellung Arbeitssuchende zu freien Arbeitsplätzen ganz anders aus. Wenn man dann noch bedenkt, dass die sogenannten freien Stellen zum großen Teil von Zeitarbeitsfirmen kommen und oft gar nicht existieren. Zeitarbeitsfirmen verschaffen sich durch diese getürkten Anzeigen Daten für ihre Bewerberpools, sowie in den verschiedenen Arbeitsplatzportalen parallel doppelt und mehrfach geschaltet werden, relativiert sich die Zahl von rund 800.000 doch beträchtlich. Der größte Teil dieser Stellenangebote ist im Dumpinglohnbereich. Prekäre Beschäftigungen, die die Menschen zum Aufstocken mit Hartz IV zwingen. Und hier schließt sich der Kreis. Arbeitgeber vernichten einen sozialversicherungspflichtigen, vernünftig bezahlten Arbeitsplatz und stellen dafür beispielsweise 2 Minijobber ein. Da jubelt die arbeitsmarktpolitisch zuständige Wimpernklimpernde. Ein Arbeitsplatz zusätzlich geschaffen. Toll, was für eine Arbeitsmarktpolitik. Übrigens, Frau von der Leyen, Sie mögen uns aus der offiziellen Statistik streichen, aber wir sind da und wir werden immer mehr, dank Ihrer Politik. Und wir werden lauter.
Und das war's auch schon wieder von der halben Stunde ZipFM. Wer mehr von oder über ZipFM erfahren will, schaue im Internet unter www.zip-fm.net. Die vergangene halbe Stunde wurde moderiert von Radio Dreieckland aus Freiburg. Es gibt wieder ein ZipFM, dann moderiert von Radio Unerhört Marburg. Einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal.